eins muss man sich schon mal prinzipiell im Klaren sein, dass wir die gute Kindergesundheit und die deutliche oder dazu nicht mehr vorhandene Kindersterblichkeit schon uns mit Impfungen hereingeholt haben. Was halt ist, das ist, wenn man Erkrankungen nicht mehr sieht, dann glaubt man, sie sind nicht mehr da. Aber das ist ihre Meinung. Heute haben wir geimpft und damit haben wir gute Kindersicherheit und wir sehen die Erkrankungen nicht, aber die Erreger haben wir damit nicht eliminiert.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdold. Gehören Sie auch zu den Menschen, denen es bei der bloßen Erwähnung von kleinen Spinnentieren einen richtigen Schauer über den Rücken treibt? Dann schicke ich lieber eine Vorwarnung voraus. Heute geht es bei uns nämlich um eine Gattung von Spinnentieren, die wohl niemand gerne sieht. Es geht um Zecken. Wenn es draußen wärmer wird, werden auch die kleinen Blutsauger wieder aktiv. Sie lauern auf Grashalmen oder Büschen und lassen sich dann von einem Wirt, der vorbeikommt, abstreifen. Ich bin heute bei der Leiterin der neurologischen Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck, Dr. Bettina Pfausler, zu Gast, die mit mir über Krankheiten, die die kleinen Blutsauger übertragen, über die Wichtigkeit der Impfung und über erstaunliche Übertragungswege spricht. Bevor wir in unser Gespräch starten, gibt es aber wie gewohnt 5 Fakten zum Thema Zecken, die gut zu wissen sind. Zecken sind keine Insekten. Sie gehören zu den Spinnentieren. Insekten haben 6 Beine, Nymphen und ausgewachsene Zecken hingegen 8 Beine, wie Spinnen und Skorpione. Mit Ausnahme von Mücken sind Zecken weltweit die größten Verbreiter von Krankheiten. Sie werden mit Bakterien und Viren infiziert, weil sie sich in der Larve- und Nymphenphase von Mäusen ernähren, die jene Bakterien als sogenannte Reservoirwirte in sich tragen. Zecken benötigen einen bestimmten Feuchtigkeitsgrad, um zu überleben. Sie bevorzugen Plätze, an denen die Luftfeuchtigkeit höher als 85% ist. Vor allem nach Regenperioden sind Zecken besonders aktiv. Zecken können 3 Wochen unter Wasser überleben. Spülen Sie eine Zecke also nicht in die Toilette. Sie wird wahrscheinlich überleben. Auch einen Waschgang kann eine Zecke überleben. Nur im Trockner wird es dann eng für den Blutsauger. Zecken verkriechen sich im Winter in Mäusenester und schützen sich so vor der Kälte. So können sie wochenlang Temperaturen bis zu minus 15 Grad überleben. Übrigens halten die Tierchen bis zu einem gewissen Grad auch einen Aufenthalt im Gefrierfach aus.
Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Pfausler. Darf ich Sie zu Beginn, zum Einstieg unseres Gesprächs, als erstes fragen, wie machen Sie das eigentlich persönlich, wenn Sie wissen, Sie gehen jetzt raus in die Natur, wie schützen Sie sich persönlich vor Zecken?
Ich glaube, da muss man 2 Dinge dazu sagen. Ich bin Gott sei Dank geimpft und da muss ich aber damit aber festhalten, dass viele Leute glauben, man kann gegen Zecken impfen. Wir können nicht gegen Zecken impfen, wir können nur gegen Erkrankungen impfen, die die Zecken übertragen. Und das ist es aber nur die FSME, gegen die wir impfen können. Also gegen FSME bin ich geimpft. Und sonst, wie schütze ich mich selber, wenn ich in die freie Natur gehe, dann ist es so, dass ich das Milieu der Zecken versuche, so gut es halt irgendwie geht, zu vermeiden. Und das heißt, die Zecken, die mögen es warm und feucht. Die fallen nicht von den Bäumen, das ist ganz wichtig zu sagen, sondern die sind dem Boden nahe, im Gebüsch oder im feuchten Gras. Wenn ich dann vielleicht mal in der freien Natur mich halt dann bewege, dann versuche ich nicht durchs Gras oder durch Büsche im Vordergrund zu krabbeln. Aber dennoch muss man sagen, man kann nicht von allen in seinem Leben Angst haben. Und gerade bei den Zecken ist es ja so, die attackieren uns ja nicht und stechen dann sofort, sondern die suchen sich dann bei uns auch einen warmen Nistplatz, wo sie es fein haben und warm haben. Und damit kann man ja, wenn man sich mal im Gebüsch aufhaltet, dann auch ja immer schauen, ob man Zecken findet bei sich selber, einfach die Haut abstreifen. Also das ist meine Maßnahme dazu.
in der Natur die exponierten Gebiete möglichst vermeiden, versuchen. Das ist ja gerade im Sommer und wenn man Kinder hat, gar nicht so leicht. Wie schaut denn da die Situation in Tirol aus? Haben wir da Zahlen? Ist da ein Anstieg zu sehen oder ist es gleich geblieben oder kann man das?
Also prinzipiell sind die Zahlen, wenn man es von ganz Österreich betrachtet, ist die FSME-Impfung eine Erfolgsgeschichte. Wir sind ja über die Jahrzehnte, das ist relativ parallel gegangen, die Erkrankungsfälle sind heruntergegangen, die Impfquote ist gestiegen. Österreich ist ja da sehr impffreudig gewesen, Gott sei Dank. Und wir haben sinkende Zahlen gehabt, das war das Jahr 2020, also das erste Corona-Sommerjahr, da hatten wir auch hier an der Klinik deutlich mehr FSME-Erkrankungen, also wirklich schwere FSME-Erkrankungen. Und letztes Jahr sind die Zahlen ja schon wieder heruntergegangen. Das hat sicherlich mit unserem Freizeitverhalten schon zu tun gehabt, dass wir nicht weggefahren sind, dass wir uns in der eigenen Heimat bewegt haben und damit einfach viel mehr Menschen vermutlich einen innigeren Kontakt zu der Natur bei uns gehabt hat, weil am Meer haben sie nicht das Problem, dass sie in dem Fall von FSME daran erkranken.
Hat es auch den Grund, dass Zeckenpopulationen tendenziell gestiegen sind bei uns, oder?
Da kann ich Ihnen jetzt keine Daten dazu sagen, weil ich jetzt kein Biologe bin. Man hört dann immer wieder, wir haben ganz viele Zecken oder wir sehen ganz viele Zecken. Da bin ich kein Biologe, da würde ich Ihnen keine klare Auskunft geben können.
Tendenziell, Sie haben es vorhin angesprochen, man muss jetzt nicht vor allem Angst haben. Man muss auch nicht vor jeder Zecke Angst haben, weil jede Zecke ist ja nicht verseucht.
Es gibt auch wieder sehr starke regionale Unterschiede dazu. Natürlich, man geht immer davon aus, dass 1 zu 300 bis 1 zu 500 das Verhältnis ist, dass also jede 300 bis jede 500 Zecke dann auch tatsächlich mit dem FSME-Virus infiziert ist. Das heißt aber auch parallel dazu, wenn jetzt zum Beispiel eine Zecke uns mit dem FSME-Virus infizieren würde, oder sie hat in ihrem Speichel, das ist vielleicht ganz wichtig auch festzuhalten, dass das FSME ein Virus ist. Das ist in den Speicheldrüsen der Zecke, während die Borrelien, das ist ja die zweithäufigste Erkrankung, die wir bei zeckenübertragenen Erkrankungen hier in Tirol sehen, das ist ein Bakterium. Das ist also ganz was anderes. Und das FSME-Virus, das ist im Speichel der Zecke und die Zecke sticht und injiziert den Speichel sofort in die Haut, weil sie das Blut ungerinnbar macht, damit sie auch saugen kann. Während die Borrelien, die sind im Vormagen der Zecke und mit dem Saugakt überträgt da die Zecke die Borrelien. Also es stimmt auch nicht ganz genau, sondern das ist so, dass die Borrelien eben im Vormagen sind und dann saugt die Zecke und dann stoßt sie praktisch auf, wenn sie gut und satt ist. Und mit dem Reagieren, wie man es fachlich bezeichnet, dann werden die Borrelien erst mit einer zeitlichen Verzögerung abgesetzt.
Das dauert also Stunden?
Man sagt, also mindestens 16 Stunden muss eine Zecke saugen, damit sie Borrelien weitergeben kann. Da gibt es so Tierexperimente dazu. Wahrscheinlich gibt es natürlich ein bisschen was drunter oder ein bisschen was drüber. Aber was ich damit einfach sagen muss, die FSME-Virus, gegen das ich impfen kann, das wird sofort oder nahezu mit dem ersten Stich bereits freigesetzt von der Zecke, während die Borrelien einfach eine deutliche zeitliche Verzögerung haben, bis die Infektion vonstatten kommen kann. Und was man auch sagen muss, gibt es natürlich jetzt auch immer so quasi Parallelitäten zu Covid, wo wir uns natürlich jetzt ganz in Massen auch damit beschäftigt haben, ist aber, dass wir ja ein Immunsystem haben. Und unser Immunsystem, das ist ja dazu ausgerichtet, uns zu schützen, dass wenn wir mit irgendwelchen krankheitsmachenden Dingen in Kontakt kommen. Das heißt, dass bei der FSME, auch wenn ich mit dem FSME-Virus in Kontakt komme, nicht automatisch heißt, dass ich auch erkranke. Daher gibt es das, dass man Titer bestimmen kann und dann habe ich einen positiven FSME-Titer und dann heißt aber noch nicht, dass ich automatisch eine FSME-Erkrankung gehabt habe, weil das System hat einfach super gut gearbeitet und ähnlich ist es natürlich auch bei den Borrelien.
Was passiert denn, wenn das Immunsystem dann, wenn man versagt oder nicht so gut arbeitet, gerade bei FSME? Was sind die Stadien, was kann passieren?
Ich würde jetzt gar nicht einmal sagen, dass es versagt, sondern dass diese Viren einfach immer wieder schaffen, Schlupflöcher zu finden und die für sich zu benutzen, wenn man es so bezeichnen kann. Da gibt es sehr unterschiedliche Daten, gerade bei dem FSME-Viren. Es ist immer, welche Literatur sie lesen. Sie müssen gerade bei den Zecken, wenn sie Zecken untersuchen, viel mit den Biologen zusammenarbeiten. Auch die AGES hat da schon Tätigkeiten immer wieder etabliert. In Österreich haben wir immer gesagt, also das ist natürlich das ist dann auch der bayerische Raum, dass ungefähr, wenn man mit dem FSME-Virus in Kontakt kommt, ein Drittel der Betroffenen oder der von dem FSME-Virus in Kontakt getretenen Personen, die spüren gar nichts. Zwei Drittel machen die berühmte Sommergrippe durch. Die kann wenige Stunden, aber auch 5-6 Tage dauern, also Sommergrippe, verschnupft, Halsweh, fieberig, Gelenkschmerzen, Sommergrippe eben. Und von denen wiederum die Hälfte macht dann erst wirklich eine FSME-Meningoenzephalitis durch.
Also gesetzt im Fall, man hat eine FSME-Erkrankung unbemerkt durchgemacht. Zecken fallen ja oft gar nicht auf, wenn sie einen stechen. Die fallen dann ab und man hat es gar nicht bemerkt. Wenn man dann nochmal mit einem FSME-Erreger in Berührung kommt, ist man dann immun.
Von der Teilimmunität oder kann man auf alle Fälle ausgehen, weil, und da muss man auch sagen, gibt es natürlich, Deutschland und Österreich haben da nicht das gleiche Vorgangsweise, auch nicht mit der Schweiz, während wir sagen, wenn man eine FSME-Erkrankung durchgemacht hat, also wirklich krank gewesen ist, braucht man nicht nachimpfen, ist die Empfehlung vom Robert-Koch-Institut, dass man schon wieder nachimpft, nach 5 Jahren. Weil die Impfung ist heute so gut verträglich, dass es überhaupt kein Problem ist, sich nachimpfen zu lassen.
Apropos Impfung, wann soll man denn mit der anfangen?
Ein österreichisches zugelassen ab dem ersten Lebensjahr.
Ist es, wenn eine Frau schwanger ist, gibt es da die Möglichkeit, dass die, wenn sie mit dem Erreger in Kontakt kommt, das auf ihr ungeborenes Baby?
Nein, geht durch die Plazenta nicht durch.
Ja. Und wie ist es, wenn sie stillt?
Da gibt es Einzelberichte, dass es übertragen werden könnte, aber da fehlen mir jetzt auch die genauen Daten dazu.
Aber ist es überhaupt empfehlenswert, ein einjähriges Kind?
Es ist die berühmte Risikoabwägung, wie wir es bei allen Impfungen machen müssen. Wenn Sie halt im städtischen Bereich sind, mit Ihrem Kind sich wenig in der Natur aufhalten, dann haben Sie wahrscheinlich ein geringes bis gar kein Risiko. Aber wenn Sie ein Einjähriges haben, mit dem Sie fleißig in der Natur sind und das dann halt auch durch das Gras krabbelt, und dann haben Sie einfach das Risiko, dass es mit der FSME-Viren infiziert wird.
Gibt es da irgendwelche Phasen, wo man abwarten sollte?
Nein, gibt's gar nicht. Also man kann jetzt Impfgegner oder Impfbefürworter sein, das ist egal, über welche Impfungen wir reden. Aber ich glaube, eins muss man sich schon mal prinzipiell im Klaren sein, dass wir die gute Kindergesundheit und die deutliche oder dazu nicht mehr vorhandene Kindersterblichkeit schon uns mit Impfungen hereingeholt haben. Die Problemsache, was halt ist, das ist, wenn man Erkrankungen nicht mehr sieht, dann glaubt man, sie sind nicht mehr da. Aber das ist die ihre Meinung. Ich glaube, ältere Personen, die kennen sehr wohl, und jetzt bin ich nochmals speziell im neurologischen Bereich natürlich rein, die kennen sehr wohl, insbesondere wenn sie im ländlichen Gebiet aufgewachsen sind, dass man immer in der Gemeinde jemanden gekannt hat, der eben behindert gewesen ist und wo es dann geheißen hat, der hat als kleines Kind eine Gehirnhautentzündung gehabt. Heute haben wir geimpft und damit haben wir gute Kindersicherheit. Und wir sehen die Erkrankungen nicht, aber die Erreger haben wir damit nicht eliminiert. Deshalb, wenn wir die Erkrankungen jetzt nicht mehr sehen, nicht sagen, das ist nicht mehr notwendig zu impfen. Wenn Sie gerade diese Gehirnhautentzündungen sehen, ich meine, das sind schon immer noch tödlich verlaufende Erkrankungen, auch bei kleinen Kindern, wenn sie nicht geimpft sind. Oder wenn man Tetanus hernehmen, also den Wundstarrkrampf. Der Wundstarrkrampf, der Erreger, der ist weiterhin da, nur wir sind hier Gott sei Dank alle oder nahezu alle geimpft. Es war eine gefürchtete Erkrankung.
Es ist ja bei der Zeckenimpfung so, man kann gegen FSME impfen, aber gegen, Sie haben schon angesprochen, die Borreliose nicht. Wie schützt man sich denn davon? Und was ist die Borreliose überhaupt?
Die Borreliose, da auch nochmal so Ähnlichkeiten hat natürlich zum FSME-Virus. Sie kann ja mit Borrelien in Kontakt kommen. Daten, die sagen, ungefähr 30% der österreichischen Zecken sind Borrelienträger. Wenn Sie aber dann Testungen machen, dann ist die sogenannte Seroprävalenz bei ca. 5% und die Erkrankung bewegt sich zwischen 0,5 bis 1%. Also auch da wieder, das Immunsystem erkennt den Erreger und eliminiert ihn. Die Borrelienerkrankung per se eben dann, es gibt ja mehrere Stadien bei der Borrelienerkrankung. Das ist also klassischerweise dieses Erythema migrans, die Hauterkrankung. Das ist, wenn eben die Borrelieninfektion dann in der Haut immer auftritt. und wo es eben diese klassischerweise diese großen Flecken entstehen, die zentral hell sind, die können mit so ein bisschen Symptome auch von einem grippigen Gefühl mit dabei sein, ein Drittel berichtet das. Aber bei den meisten ist das dann auch wieder erledigt. Auch wenn man Erythema migrans hat und das diagnostiziert wird, wird das ja heute antibiotisch therapiert, damit es nicht dann zu einer Neuroborreliose kommt. Das ist also das frühere zweite Stadium, jetzt sind wir das disseminierte Stadium dabei. Da gibt es zwei Hauptmanifestationen im neurologischen Bereich. Das ist einerseits die Gesichtsnervenlähmungen. Also es, prinzipiell kann jeder Hirnnerv, auch ein Augenmuskel kann betroffen sein, es kann die Schluckung betroffen sein, aber klassischerweise ist es Gesichtslähmung, wo es dann einfach meistens über Nacht zu einer Lähmung des Gesichts kommt. Also man hat oft im Vorfeld schon eine Geschmacksstörung mit dabei und dann bringt man das Auge nicht mehr zu und der Mundwinkel hängt herunter. Das ist gerade in unseren Breiten die häufigste Manifestation eben für diese Neuroborreliose. Und die zweite ist eben dieses Banwart-Syndrom oder eben die Polyradikuloneuritis. Und wie da der Name natürlich auch schon sagt, ist das eine wirkliche Nervenentzündung. Und das tut wirklich heftigst weh. Und das Klassische der Neuroborreliose ist eben, dass die Schmerzen auftreten, wenn man in Ruhe kommt und in Wärme hat. Das wird nämlich gerade oft verwechselt mit einem Bandscheibenvorfall. Aber während der Bandscheibenvorfall ein Patient lieber es ruhig hat, der sagt, ja, gerade ruhig liegen und nicht bewegen, ist derjenige mit der Neuroborreliose, also mit der Nervenwurzelentzündung, den treibt es, sobald es warm wird, aus dem Bett heraus. Und das spricht auch ganz schlecht auf Schmerzmittel an. Das muss man dann antibiotisch therapieren und da kommt es recht schnell dann zu der Schmerzlinderung. Und im Rahmen von so einer Neuroborreliose kann es auch sein, dass es also, wenn es länger besteht, auch zu einer Lähmung kommt.
In welchen zeitlichen Abständen zum Zeckenstich entstehen in solchen Systemen?
Die als Erythema migrans innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen. Und die Neuroborreliose dann Wochen bis Monaten. Und da sieht man natürlich immer Tage bis Wochen Erythema, Wochen bis Monate dann die Neuroborreliose, dass man natürlich da ganz einen breiten Spielraum haben, bis die Erkrankung auftreten kann.
Wir haben es vorhin auch kurz angeschnitten, wie die Lage bei uns ist und dass wir viel nicht weggefahren sind in den Corona-Jahren. Jetzt geht es allerdings wieder los. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Also ich habe so das Gefühl, wenn man in Urlaub fährt, dann wird das Thema Zecken, gerade wenn man so gegen Süden fährt, in Richtung wärmere Länder, wird das Thema Zecken ein bisschen so hinten angestellt. Ist die Gefahr in Urlaubsländern anders?
Also man muss jetzt mal sagen, wo sind die Zecken verbreitet? Und die sind praktisch in ganz Europa verbreitet schon. Die sind ja so quasi auch nach Westen gewandert. Wenn ich jetzt in die baltischen Staaten fahre, dann muss ich sagen, ja, da passt das Klima. Es ist warm und es ist feucht. Wenn ich nach Schweden fahre oder nach Norwegen fahre, Dänemark sind auch beliebte Urlaubsländer, da haben wir die Zecke genauso. Und das Gleiche haben wir, wenn ich in Italien im Apennin wandern gehe oder wenn ich in Spanien wandern gehe. Natürlich, wenn ich am Strand draußen liege, im Sand, da ist keine Zecke weit und breit.
Aber es gibt ja auch andere Zeckenarten, die jetzt...
Die Hyaloma.
Die wollte ich gerade hinaus, genau. Man hört sie ja immer. Jagdzecke.
Die Jagdzecke, die ist größer. Ja. Oder tropische Zecke eben auch, die überträgt aber keine FSME, sondern die überträgt dieses sogenannte Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber. Das ist eine andere Virusart, die da übertragen wird. Und die macht natürlich auch grippähnliche Entscheidungen, macht aber Leberveränderungen, Blutgerinnungsstörungen. Die kommt aber zum Beispiel jetzt schon in unserem Urlaubsland Kroatien vor. Und es ist also auch einzeln, sind solche Loma-Zecken auch schon in der Autobahnroute entlang Deutschlands entdeckt worden. Ist natürlich klar, ich reise mit meinem Haustier, mit meinem Hund und den nehme ich dann wieder im Auto mit. Und damit machen wir natürlich auch in diesem Bereich eine Globalisierung der Welt, weil wir einfach in ganz kurzen Abschnitten ganz schnell irgendwo hinkommen. Es ist ja nicht mehr so, wenn man sagen, Zecken werden nur mehr mit Vögeln oder mit bei uns jetzt mit dem Wild übertragen.
Das ist ein hausgemachtes Dilemma
quasi. Ja.
Apropos Haustiere. Haustiere sind ja per se so unsere Zeckenmagnete. Gibt es denn Gefahren, die von den Tieren wenn sie gestochen werden, ausgehen auf den Menschen? Gibt es da irgendwelche Übertragungsmöglichkeiten?
Vorstellbar wäre ja, dass ich mit meiner Katze oder mit meinem Hund kuschel und dass die Zecke die Katze oder den Hund verlässt und zu mir herkrabbelt. Das ist theoretisch vorstellbar. Natürlich ist unser Hund und unsere Katze behaart und da geht es ein bisschen nicht so einfach, sich wieder loszukrabbeln, oder? Aber das ist vorstellbar.
Aber so, also gerade diese exotischen Krankheiten, die jetzt vereinzelt, muss man ja betonen, auftreten, dass die dann vom Tier auf den Menschen übergehen?
Nein.
Haustiere dürfen weiter mitgenommen werden, aber ja. Gut absuchen.
Ja.
Weil die Tiere machen ja diese Infektionen auch durch,
oder? Ja, aber nicht in dieser Art und Weise, aber jetzt bin ich natürlich kein Tierarzt. Ja. Immer wenn man sich mit ZNS-Infektionen beschäftigt, dann kommt man sich immer auch ein bisschen vor wie ein Biologe. Und gerade wenn es mir um die Zecke geht, geht es auch immer ums Hund und ums Pferd.
Es gibt jetzt immer wieder den Hinweis, man soll einen Antikörpertest machen, wenn man eine Zecke gefunden hat. Wie sinnvoll ist denn sowas?
Das ist absoluter Nonsens. Es gibt mehrere Gründe dazu zu sagen, und es ist auch heute die Empfehlung, ich meine, ich bin jetzt auch nicht in der Impfkommission, da gibt es ja gute Stellungnahmen dazu, aber wenn Sie jetzt nicht wissen, ob Sie, wann Sie Ihre letzte FSME-Impfung gehabt haben, dann lassen Sie sich impfen. Und da können Sie immer noch 4-6 Wochen sich einen Titer bestimmen lassen und schauen, wie gut Sie angesprochen haben. Aber wir haben genauso wie bei Covid keine ganz genauen Richtwerte. Da ist es, da muss ich mich impfen, da muss ich mich nicht impfen. Da fehlen uns einfach die Daten und Erfahrungen. Und bei den Borrelien ist es der größte Nonsens, muss ich jetzt dazu sagen. Gell? Weil gerade mit dem Borrelien-Titer sehr, sehr, sehr viel Unsinn betrieben worden ist. Man muss dazu festhalten, dass die Borrelien per se, die Erkrankung ist ja eine alte Erkrankung. Aber was gewesen ist, dass man ja erst in den 80er Jahren, in 1987, wenn ich jetzt ganz korrekt bin, glaube ich, hat der Willi Butoffri nachweisen können, dass die Borrelien in dem Magen des Zecken sind. Und damit hat man damals natürlich, das ist jetzt auch schon wieder mehr als 30 Jahre her, glaubt, man kann ganz viele Erkrankungen diesen Borrelien zuschreiben. Und jetzt sage ich ganz hart diesen Ausdruck, diesen Borrelien zuschreiben. Eine Borrelieninfektion ist eine klar definierte Erkrankung. Das ist entweder das Erythema migrans, und in der Phase des Erythema migrans macht es überhaupt keinen Sinn, einen Titer zu bestimmen, weil das Immunsystem braucht seine Zeit, bis es die Antwort gibt. Wenn ich jetzt unspezifische Symptome habe und einen Borrelien-Titer bestimme, was sagt der aus? Sagt gar nichts aus. Die Neuroborreliose ist eine klar definierte Erkrankung. Das ist die Gesichtsnervenlähmung oder eben diese extrem schmerzhafte Nervenwurzelentzündung. Und wenn ich diese Diagnose stellen will und auch sichern will, dann muss ich Hirnwasserflüssigkeit gewinnen. Also ich muss eine Lumbalpunktion machen. Sie müssen schauen, ob diese Hirnwasserflüssigkeit ein Entzündungszeichen aufweist. Wenn die keine Entzündungszeichen aufweist, haben sie auch keine Borreliose, keine Neuroborreliose. Und gerade bei den Borrelien wissen wir, dass diese IgM, es gibt die unterschiedliche Klassen von Immunglobulinen, die da aufgebaut werden, dass diese IgM-Antikörper, das immer so ein Zeichen ist für eine akute Infektion, dass die aber bei den Borrelien über Monate persistieren können. Dann bekommen die Leute eine Diagnose und dabei übersieht man, weil man es an einem Antikörpertitel aufhängt, dass der vielleicht ganz was anderes hat. Man macht eine Therapieverzögerung, Diagnoseverzögerung, weil man alles unter diesem Titel Borrelien versteckt, weil es bequem ist.
Erinnert uns ein bisschen an Corona.
Ja.
Eben, wie Sie gesagt haben, am Ende der 80er war es sehr modern, dass man plötzlich die Borreliose entdeckt hat und dann hat man wirklich Borreliose. Und bis hin zum Burnout ist schuld, dass man Borreliose gehabt hat.
Man hat ja geglaubt in den 90er Jahren, dass die Borrelien einen Herzinfarkt verursachen. Selbstverständlich wird es. Jetzt sind wir wieder beim Covid-Thema. Was wir ja heute im Krankenhaus-Setting ganz im Vordergrund haben, das ist, dass wir Patienten, die kommen planmäßig zur Operation und haben als Zufallsbefund einen positiven Covid-Test. Selbstverständlich, wenn Sie sich heute das Bein brechen und ich mache vielleicht einen Borrelien-Titer und Sie haben einen, dann werden Sie selber nicht auf die Idee kommen, ich habe mir das Bein gebrochen, weil ich einen positiven Borrelien-Titer habe. Aber natürlich bei allen anderen, was man nicht gut fassen kann, können Sie natürlich sehr bequem herhalten.
Es wird ja auch immer darauf hingewiesen, man kann Zecken mit Hausmittelchen abhalten. Stimmt das tatsächlich?
Wir brauchen in der Medizin ja immer Studien. Kann ich mir jetzt aber nicht korrekterweise jetzt sagen, aber was so immer wieder schon gebracht wird, das ist dieser Mönchspfeffer. Da gibt's auch Sprays, die hätten eine gute Wirkung. Und natürlich auch die üblichen sogenannten Rebellions, diese Antimückenpräparate. Da gibt's schon welche dabei, die da einen Schutzeffekt haben können. Der ist aber nur einfach ganz kurz. Vielleicht zu der FSME möchte ich noch eins dazu sagen. Sie können FSME auch alimentär, also über Nahrungsmittel, in dem Fall über unpasteurisierte Milch, und zwar Ziegenmilch ist da immer im Gespräch, sich akquirieren. FSME gibt's diese Sache, da hat's vor einigen Jahren in Vorarlberg auf 1600 Meter eben die Geschichte auch mit der Ziege gegeben und vor einigen Jahren auch in Deutschland über unpasteurisierte Ziegenmilch.
Verarbeitet auch, wenn es jetzt Käse ist?
Kann sich auch in unpasteurisierten, in Käse bis zu 2 Tagen halten.
Gut zu wissen. Also zusammenfassend, Ihr Appell an die Leute da draußen.
Also man muss jetzt einmal sagen, ich bin jetzt ein Impfbefürworter für alle Impfungen, weil ich glaube, dass sie den Menschen sehr viel Gutes gebracht haben. Wir haben vielleicht auch vor einigen Jahren, das ist noch nicht so lange her, einen jungen Menschen gehabt mit einer schweren FSME-Erkrankung, der sich nicht auffrischen lassen hat im empfohlenen Zeitfenster, weil der Titer damals bei 212 Units war und angeblich bei ab 200 impft man erst. Also Sie sehen wieder das Problem des Titers. Der hat eine besonders schwere Verlaufsform gehabt, das gibt es in einzelnen Fällen. Und der ist in der Beatmungspflichtigkeit gerutscht und in der Beatmungspflichtigkeit geblieben. Also da muss ich sagen, impfen, alles was ich impfen kann, würde ich impfen lassen. Wir haben alle keine Probleme, durch die Welt zu reisen und uns allen möglichen Dingen auszusetzen und auch zu impfen, Reiseimpfungen als Beispiel. Aber dann im heimischen Umfeld wollen wir es wieder nicht haben, dass man sich aber, sollte man von einer Zecke gestochen worden sein, sich auch dann sagt, ja, nicht jeder ist infiziert und kann ja auch Glück haben, also Borrelien versus FSME. Das ist schon fast als Unsinn oder als eine Frechheit gegenüber eines Berufsstandes sehe, wenn Leute um 2 Uhr in der Früh eher in der Notfallambulanz kommen, um sich eine Zecke entfernen zu lassen. Eine Zecke kann jeder von uns einfach herunterreißen, 2 Finger nehmen, abreißen, der Kopf kann nicht mit herausgehen. Das bringe ich aber auch in der Notaufnahme nicht heraus, der wird auch nicht herausgeschnitten, sondern der tut halt so, wie als hätte man einen Holzsplitter eingezogen, den ich nicht herausbringe. Was, das glaube ich, ist heute eh schon sehr viel weiter weg, ist, dass es da keine Notwendigkeit gibt, das früher beim Klebstoff draufgetan oder Öl, damit die Zecke leichter weggeht. Wenn Sie das, der Zecke das drauf tun, dann kommt in einen Todeskampf und im Todeskampf kann sie brechen und damit kann sie dann natürlich Borrelien hineinbrechen. Hat man eine Zecke, einfach 2 Finger nehmen, herunterziehen und hoffen, dass nichts passiert. Die Haut kann ich mir anschauen, ob ich kein Erythema kriege. Und heuer im Sommer wird es vielleicht problematisch, wenn ich ein bisschen Fieber kriege, habe ich jetzt Covid oder doch FSME.
Oder eine Sommergrippe,
mit dem werden wir uns auseinandersetzen müssen, so wie wir die letzten Jahre das ja auch alle gehabt haben. Da sehe ich keine großen Probleme. Sonst muss ich sagen, mein Gott, wenn ich vom Wald herauskomme, dann genügt es ja, wenn ich mich abstreife. Da ist vielleicht ein bisschen Schau auf die Achselhöhlen, auf die Leistengegend, auch auf den Bauchnabel, da gehen sie ganz gern, weil es da halt auch versteckt und warm ist, dass man vielleicht einfach dann da abstreife oder ein Handtuch nehmen. Und dann Waschlappen nehmen, mit dem wir einfach trocken reiben.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Pausler, für Ihre Expertise.
Bitte.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.